Herzlich willkommen zur Let's Go Missionskonferenz 2015.
Ganz liebe Grüße erstmal von meiner Family. Simone und die drei Mädels haben uns gestern zum Flugplatz gebracht. Und das ist für mich immer das größte Opfer, von der Family wegzugehen. Das andere, das ist alles mit dem Kakerlaken im Bett und alles, was Mission so mit sich bringt, das ist mir wurscht. Aber das Weggehen am Flugplatz, schmerzt immer. Aber meine Mädels sagen, Melissa hat mal ein kleines Zettel reingemacht in mein Gepäck und hat gesagt, Papa, es ist nicht schön, dass du weggehst, aber wir wissen, das ist der Preis, den wir für Jesus bezahlen müssen. Und ich hab fast Tränen in den Augen bekommen, weil sie tragen die Vision mit. Alle drei von die Töchter. Und wir haben jetzt gerade eine Evangelisation in Sanford in den USA gehabt. Und boah, da waren alle drei mit dabei. Es ist einfach schön, wenn die Family mitdient. Ein Teil von einem Dienst sein kann. Und ich hatte die große Ehre, ich glaube fast alle drei, zu Jesus zu führen. Ich weiß noch, die Kleinste, bei einer Evangelisation habe ich einen Aufruf gemacht und sie hat dann mich angeschaut, darf ich auch kommen? Ja. Und das ist einfach so eine Freude. Ich bin ja in Afrika groß geworden und als kleiner Junge waren wir in eine afrikanische Nachbarschaft, so ein bisschen eine bessere Nachbarschaft für Afrika. Hier wäre es ja so normal. Ne? Aber unser Nachbar war ein Arzt und die haben alle so das gleiche Leben gehabt mit Rasenmäher und alles Mögliche. Und eines Tages sind wir zu Hause reingefahren und meine Mama hat rübergeschaut auf dem sein Grundstück, hat gesagt, boah, seine Maschine muss kaputt sein, weil sein Gras war richtig hoch und es war Trockenzeit. Es war riesengroß. Und in Afrika hast du immer Probleme, dann wenn das Gras so groß wird, hast du gerne Schlangen drin, so Black Mamba oder ein paar Kobras oder irgendwas. Ich war 7 Jahre alt und ich dachte, Mann, ich muss unser Nachbar helfen mit seinem Grasproblem hier. Und ich bin dann reingegangen und habe Streichholz geholt, weil ich hatte beobachtet, wie die Afrikaner Felder abbrennen. Ne? Und ich dachte, was die können, kann ich schon lange. Bin dann rangegangen mit dem Streichholz und habe mir einen guten Plan ausgedacht. Ich dachte, wenn das Ding losgeht, wenn es zu schnell, also wenn es zu groß wird, ich stampf das mit meinen Füßen aus und hab das dann alles, behalte es schön klein und mach das alles schön kontrolliert. Und hab das Ding angezündet, aber es war richtig Trockenzeit. Und da kam ein Wind, wumm. Auf einmal, ich habe gestampft, ich musste dann wegrennen, weil das Feuer wumm, über das ganze Feld. Es hat gebrannt und es ging los, die ganze Hecke, seine ganzen Zaun ist in Flammen gestanden. Und die ganze Nachbarschaft kam zusammen, um diesen Brand zu stoppen. Ich war eine Riesenlektion für mich als kleiner Junge, nicht mit Feuer spielen, ne? Aber mein Gebet ist so heute Abend, dass der Herr das geistlich tut, dass das, was der Herr heute sagt in diesem Gottesdienst, einfach so ein Streichholz ist, was einfach ein Feuer anzündet, was nicht erloschen werden kann. Weil unser Gott ist der Gott, der das Übernatürliche tut und es ist natürlich für Gott, übernatürlich zu sein. Und Gott wirkt wunderbar. Er ist der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Und er möchte es in unserer Generation in eine ganz neue Weise tun. Vor ein paar Wochen habe ich ein BMW geschenkt bekommen. Weißt du, als Pastor kannst du nicht viele Autos kaufen, aber ich habe bis jetzt schon 7 Autos geschenkt bekommen. Also es sind alles alte Autos gewesen, aber vor ein paar Wochen habe ich ein 328er BMW bekommen. Irgendein Freund hat es mir geschenkt. Und ich dachte, Mann, das ist ein super Auto, und habe dann ein bisschen damit gespielt, und es hat eigentlich funktioniert. Das Auto ist gefahren, und ich habe dann... Ich bin Evangelist mit Ölflecken am Hemd. Ne? Ich bin Flugzeugmechaniker, habe ich gelernt. Und ich hänge oft unter die Autos, weil ich das einfach gerne als Ausgleich mal tue. Aber dieses Auto, ich habe dann das Kompressionscheck gemacht. Und Kompression, das siehst du, ob die Zylinder richtig funktionieren. Ne? Und ich habe dann festgestellt, dieses Auto läuft nur auf 5 Zylinder. Es hat normal 6, aber es hat nur auf 5 Zylinder. Und 2 von den Zylindern haben keinen richtigen Druck mehr gehabt. Einer hat gar keinen Druck mehr gehabt. Und das war nicht die Nachricht, was ich wollte, weißt du. Ich wollte eigentlich, dass alles schön, dass das so zurückkommt, dass alles in Ordnung ist. Aber es war nicht in Ordnung. Und ich musste dann den ganzen Kopf wegnehmen, und ich habe 2 Wochen lang an dieses Auto gearbeitet. Im Nachhinein denke ich, Mann, so viel Arbeit, weißt du. Aber oft ist es so wichtig, dass wir einen Selbstcheck machen, auch in dem, was wir für den Herrn tun. Wir werden oft betriebsblind und meinen, wir machen alles so super. Und oft ist es so wichtig für uns, eine Zeit zu nehmen, wo wir einfach uns mal selber anschauen und sagen, hey, stimmt es eigentlich mit meinem Öl? Ist mein Ölniveau richtig? Laufen alle Zylinder? Ist unser Missionsdienst eigentlich das, was Gott will? Und es kann sein, dass das sehr, sehr unangenehm ist, weil es kann gut sein, dass der Herr dann anfängt, Dinge zu schneiden. Und das ist dann sehr unangenehm. Und was mich sehr bewegt, und diese Botschaft heute Abend kommt mit unter eine tiefe Last, was auf meine Schultern liegt, einfach für unsere Generation, weil ich merke, unsere Generation geht so schnell kaputt. Es geht so viel kaputt, so schnell. Und ich weiß, dass es nicht Gottes Wille, dass Gott was dagegen tun will. Und ich merke einfach, dass Gott was vorhat, aber er gebraucht seine Kinder. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir keine Schritte im Glauben tun, dann kann Gott nichts Großes tun. Es ist eben so. Wenn ich keine Evangelisationen ansetze, dann kann Gott für die Evangelisation nicht sorgen. Und ich habe das neulich ganz, ganz groß erlebt. Wir haben immer unsere Evangelisationen in Afrika und sind so zwischen 7.000 und 10.000 Euro, was so eine Evangelisation kostet. Und dann letztes Jahr im Juni hat der Herr zu mir gesprochen, eine Evangelisation in USA zu machen. Und auf einmal war das Budget das Zehnfache, was es in Afrika ist. Und es war eine kleine Evangelisation, nicht so riesig. Ne? Und ich hab gesagt, Herr, wenn du es willst, dann mache ich diesen Schritt. Und ich habe einfach diese Sicherheit gehabt und habe es gemacht. Und der Herr hat alles gesorgt für jeden Cent, was wir gebraucht haben. Wir hatten sogar am Ende noch über. Nach dieser Evangelisation in USA. Und ich habe gesagt, Herr, warum habe ich das erst jetzt angefangen, so groß zu denken für Jesus? Weil Gott hat große Pläne. Und das ist nicht nur mit Finanzen, sondern es ist in allen Bereichen. Gemeindewachstum und alles. Gott möchte Großes tun in unserer Generation. Aber so oft haben wir so ein kleines Glauben und wir machen diese kleinen Schritte und der Herr sagt, okay, ich versorge diese kleinen Schritte, aber hey, wann machst du mal einen großen Schritt? Wir haben auch ein Verstand, ne, was wir einschalten müssen, aber der Herr möchte mit uns arbeiten, das Großes geschieht in unserer Generation. Und ich möchte heute Abend einfach ein kurzes Bestandaufnahme machen, was so in der Weltmission läuft. Und die Frage, was ich mir stelle, kann es sein, dass wir jetzt in die letzte Generation leben, dass der Herr wirklich viel schneller kommt, als wir es meinen und dass der Herr viel mehr vorhat, als dass wir denken. Jesus sagte in Matthäus 24, 14, die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Also das Ende kommt, wenn alle Völker das Evangelium haben. Und wenn wir es, wie es jetzt ausschaut, haben wir, und das sind von die Statistiken sind die meiste von Joshua Project. Wenn ihr online das googelt, könnt ihr das meiste dort finden. Aber ich habe einfach eine Zusammenstellung gemacht. Es leben 1,17 Milliarden Menschen auf der Erde. 42% sind unerreichte Völker. 40% sind erreicht. Das heißt, es sind mehr unerreichte Menschen als erreichte Menschen. Teil erreicht sind wir so bei 17%. Es gibt 2,23 Milliarden Menschen, Christen auf der Welt. 1,65 Milliarden Muslime. Und dann 1 Milliarde Hindus. Das Christentum wächst bei 1,35% pro Jahr. Also das ist jetzt unser jetziges Wachstum. Islam wächst 1,88% pro Jahr. Das heißt, der Islam wächst im Moment viel schneller als der Christentum. Wenn es so weitergeht, wird der Islam in 2050 die größte Religion der Welt sein. Es wird nicht passieren, aber ihr seht einfach die Tendenzen. Und das ist jetzt einfach, das sagt die Maschine. Das ist nicht jetzt 2,91 Milliarden unerreichten Menschen. Jeden Tag sterben 70.000 Menschen ohne Jesus unter den unerreichten Völkern. Und die meisten sind in diesem 1040er Fenster. 70.000 Menschen, Mann, das ist eine Riesenevangelisation. So viele Leute in einem Platz zu haben. Und jeden Tag sterben 70.000 Menschen ohne die frohmachende Botschaft Jesu. Und jetzt Bestandaufnahme, was unterstützen wir als Christen? So allgemein, das ist jetzt nicht Österreich, das ist jetzt einfach Welt, wenn wir die Welt anschauen. 87% der Missionsgelder gehen in Arbeit unter Christen. Missionsarbeit, die in christlichen Bereichen getätigt wird. 12% geht für Evangelisation für bereits erreichten Gegenden. Also wir möchten mehr Leute erreichen. Aber wenigstens geht es in Evangelisation. Nur 1% von den Missionsgelder, die gegeben werden, kommt dann für die unerreichten Völker, also unerreicht und für die Evangelisation. Also nicht für ein soziales Projekt oder irgend sowas, aber wirklich für Evangelisation. Das heißt, für jedes Euro, was in die Mission gegeben wird, kommt ein Cent an unerreichten Völker an. Und das sind die 70.000 pro Tag, die sterben. Christen bekommen 53% vom Gesamtjahreseinkommen der Welt. Also 53% bekommen wir Christen. Das kommt auf unsere Konten. Und im Schnitt wird 98% für eigene Zwecke benutzt. Wir hätten so ein Riesenpotenzial. Aber wir gebrauchen das für uns selber. Natürlich, der Herr möchte uns segnen und so weiter. Aber das sind einfach so Stand der Dinge. Was wir haben genug Personal. Wir haben 42%, ein Drittel von der ganzen Weltbevölkerung gehören zur Christenheit. Wir haben mehr als genug Personal. Wenn jeder 2 Leute erreichen würde, hätten wir die ganze Welt. Dann haben wir haben genug Finanzen. Wir haben 53%, mehr als die Hälfte von den Finanzen kommen unser Weg. Wir haben ein gewaltiger Auftrag, wo Jesus gesagt hat in Matthäus 28, geht hin zu allen Völkern, verkündigt die frohe Botschaft. Und wir haben Technologie, wir haben alles Mögliche. Es hat mich gefreut zu sehen, wie Smartphones und alles gebraucht wird für das Evangelium. Wir haben Wahnsinn Potenzial, aber irgendwas fehlt uns. Irgendwas passt nicht ganz. Und ich glaube, wenn wir einfach die vorherigen Generationen anschauen, was sie gemacht haben für das Evangelium, da können wir viel, viel lernen. Und Jesus, wenn wir die letzten Worte Jesu anschauen, bevor er in den Himmel gegangen ist, seine letzten Worte waren: Geht hin. Geht hin, mache zu Jünger alle Völker. Das waren die letzten Worte, die er gesagt hat. Wenn jemand am Sterben liegt und die letzten Worte kommen, das sind keine unbedeutenden Worte, das sind immer ganz die wichtigsten Worte überhaupt, was die sagt. Hey, sorge für meine Tochter oder schau nach dem Papa oder irgendwas. Da kommen Dinge, die das Wichtigste in ihrem Herzen sind. Und die letzten Worte Jesu waren: Hey, geht hin, mache zu Jünger alle Völker. Es war ihm das Wichtigste überhaupt. Und wenn wir diesen Auftrag sehen, es ist überhaupt gar nichts Soziales in diesem Auftrag drinnen. Natürlich hat Jesus gesagt, wir sollen für die Waisen schauen, wir sollen für die Witwen, das sind alles, das gehört dazu. Aber in erster Linie soll es immer das Evangelium sein. Dass wir zum Menschen gehen und die frohe Botschaft Jesu den Menschen bringen. Und so oft werden unser Missionsbild wird ein bisschen verzerrt und wir fokussieren so stark, gerade in unerreichten Gebieten, fokussieren wir an Projekte, wo wir versuchen, irgendwie die Leute etwas Gutes zu tun. Und oft ist es so, du gehst in ein islamisches Gebiet, du gibst ihnen eine Wasserquelle, du machst eine Schule, die nehmen alles, aber die machen Konditionen. Nichts darf über Jesus gesagt werden auf der Schule, dass das Wasser wird nicht genützt für Evangelium. Und am Ende denkst du, irgendwie haben sie das kapiert, dass Jesus sie liebt. Aber sie gehen ganz sicher, dass ihre Religion noch festhaftet. Ne? Irgendwie müssen wir da Gedanken machen. Was ist eigentlich am Herzen Jesu? Was ist Jesus wichtig? Und Wie das, was ich jetzt tue als Missionsarbeit, ist das, hat das wirklich Schlagkraft für die Endzeit? Wird das wirklich einen Unterschied machen für das große Auftrag Jesu? Und ich glaube, ein ganz Schlüsselvers, was wir in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 lesen, da sagt es, und sie haben ihn überwunden wegen des Blut des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und was ich sehe, ist, dass wir uns sehr stark aufgehalten in Gebieten, die sicher sind. Wo wir Mission machen können, wo die Gefahren im managebaren Bereich sind, wo wir nicht in große Gefahr kommen. Und wenn wir die Jünger anschauen, die haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Es war etwas anders da, als wir jetzt so allgemein sehen, im Leib Jesu. Und ich habe neulich, vor ein paar Jahren habe ich mit einem Pastor in Addis Ababa habe ich gesprochen. Er heißt Pastor Sami. Und wir haben zusammen gegessen. Und er hat mich angeschaut. Er hat gesagt, Chris, ich sag dir eins, wenn wir so weitermachen mit dem großen Auftrag, wie wir es in den letzten 40 Jahren gemacht haben, werden wir diese Generation in 200 Jahren noch nicht erreichen. Irgendwas muss sich ändern. Und er lehrt seine Leute, dass es nicht geht darum, dass es uns gut geht und dass es uns warm und um den Bauchnabel ist, sondern dass es wirklich darum geht, dass unser Leben ein Opfer für Jesus ist. Er hat mir das ganz offen gesagt. Er hat gesagt, ich sage zu meinen Leuten, wenn ihr geht, wenn ihr im offenen Feld umgebracht werdet, ich garantiere euch eins, ich werde einen Nachfolger senden, der euer Platz einnimmt. Ich werde euer Platz unbemannt lassen, sondern es kommt jemand, der deinen Platz einnimmt. Und das ist seine Garantie als Pastor für seine Leute. Wenn wir die Jünger Jesu anschauen, die Jünger Jesu haben gar keine Technologie gehabt. Die haben keine Autos gehabt, nicht einmal ein Fahrrad. Die Fahrräder kamen im 17. Jahrhundert. Ne? Ja, nicht einmal ein Fahrrad. Sie haben Esel, Pferd und Füße. Und sie und ein Boot hier und da. Ne? Aber die haben mit diesem Mittel und das meiste zu Fuß, sie haben das Evangelium nach Europa gebracht, sie haben das Evangelium bis nach Indien genommen, sie sind nach Asien gegangen und sind nach Afrika gegangen. Eine Generation, die 12 Jünger Jesu, haben ihre Generation gerüttelt mit dem Evangelium und ganz gebieten, wurden erreicht mit dem Evangelium und unter ganz schlimme Voraussetzungen. Sie mussten oft fliehen und wurden geschlagen, ins Gefängnis getan. Wenn wir unser Neues Testament lesen, Mann, das war kein schönes Leben, was die gehabt haben. Die haben wirklich einen Riesenpreis für das Evangelium gezahlt. Und wenn wir die Tradition lesen, was so vermutet wird, wie die Jünger gestorben sind, sind wahrscheinlich 11 von den 12 Jüngern als Märtyrer gestorben. Jakobus hat haben sie den Kopf abgeschnitten. Petrus haben sie gekreuzigt auf ein Falschrum. Matthäus wurde in Äthiopien mit einem Schwert getötet. Wenn wir ein bisschen schauen, Nathanael wurde zu Tode geschlagen in Asien. Andreas auch auf ein Kreuz und hat, sie sagen, dass er 2 Tage auf dem Kreuz gehängt ist und hat alle, die vorbeigelaufen sind, hat er gepredigt noch und hat versucht, sie zu, mit dem Evangelium zu erreichen in seinen letzten Zügen. Thomas wurde durch ein Speer in Indien getötet, wahrscheinlich. Und Matthias wurde gesteinigt und dann haben sie seinen Kopf abgeschnitten. Paulus ist auch für seinen Glaube gestorben. Und was ich sagen will, ist nicht, dass wir jetzt alle gehen müssen und für unser Glauben sterben. Aber es war irgendwas da, in diese Generation so eine Durchschlagkraft. Und es war ihnen egal, was es kostet hat. Sie haben alles gegeben für Jesus. Und was wir oft nicht verstehen, sie wurden geschlagen und dann feiern sie im Gefängnis. Wow, preis dem Herrn, wir durften für Jesus leiden. Und wir denken, Mann, oh Mann, oh Mann, ich würde sagen, Gott, warum lässt du das zu und so weiter. Da war eine ganz andere Gesinnung da. Irgendwas war anders. Aber diese Generation hat ihre Generation so mächtig gerüttelt. Und wir sitzen heute Abend da, haben die frohe Botschaft, weil diese Jünger diesen Preis bezahlt haben. Sonst wären wir nicht da, wären wir ohne Hoffnung. Wir wären wahrscheinlich irgendwo. Aber diese Jünger haben den Preis bezahlt und deshalb haben wir die Gnade Gottes. Irgendjemand hat einen Riesenpreis für die Gnade bezahlt. Wisst ihr, viele sagen, die Gnade Gottes ist kostenlos. Sie ist nicht kostenlos. Sie ist teuer. Sie hat das Blut Jesu gekostet. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jeder Vater gab das Beste, was er hatte. Es hat ihn alles gekostet. Und Jesu musste ans Kreuz und hat sein Leben gegeben, damit wir frei sein können. Wenn wir das Evangelium in dieser Hinsicht anschauen, es ist keine billige Sache, es ist teuer. Und wenn du dann die Generationen danach anschaust, was für einen Preis sie für die frohe Botschaft bezahlt haben, und es gibt viele, aber ich möchte einfach eins beleuchten, was mir sehr viel bedeutet, und das sind die Herrenhuter. Die Moravians, die mit Nikolaus Zinzendorf im 17. Jahrhundert. Er war ein junger Mann, sehr, sehr reiche Familie. Und die haben zusammen gebetet. Es war eine kleine Gruppe von jungen Männern. Und die haben dann ein Motto gehabt. Sie haben gesagt, keiner lebt für sich selber. Wir leben nicht selbstsüchtige Leben. Und haben begonnen, gesagt, wir werden für Gott leben und dass unsere Güter, das, was wir haben, unser Einfluss, benutzen wir für Jesus. Und haben so diese Entscheidung gemacht, haben so eine Gruppe gehabt. Nach einer Zeit ging Nikolaus Zinzendorf so auf eine Reise in eine Kunstgalerie und hat ein Bild gesehen von Jesu, wie er am Kreuz hängt. Und damals hat es keine Videos gegeben, nichts. Er sieht dieses Bild und es hat ihn so tief berührt, wie Jesus für ihn gelitten hat. Und plötzlich sieht er unten auf dieses Bild, das habe ich für dich getan. Und dann eine Frage, was machst du für mich? Und diese Worte, was machst du für mich, haben Zinzendorf ins Herz geschnitten. Er hat gesagt, Herr, ich liebe dich, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache nichts Bedeutendes für dich. Ich bin Christ, ja, aber ich mache nichts Bedeutendes. Und an diesem Tag hat er ein Versprechen abgelegt, hat gesagt, Gott, der Rest meines Lebens werde ich aktiv sein für dich. Ich werde für dich leben. Ich werde alles dran setzen. Und durch sein Leben, das Leben von Nikolaus Zinzendorf, sind so viele zu Jesus gekommen. Eine Riesenerweckung ist ausgebrochen. Und ich möchte nur ein bisschen von dieser Geschichte erzählen, weil es ist Wahnsinn, was Gott tun kann. Sie haben eine Gebetskette angefangen und sie haben gebetet. Sie haben eine Gebetskette angefangen, das nie aufgehört hat für über 100 Jahre. Es wurde immer gebetet und es war nicht, hey, du betest 20 Minuten und dann komme ich und ich löse dich ab, oder du betest eine Stunde, wow, du bist echt ein Powermann, eine Stunde und dann kommt der Karl, der macht dann weiter. Die haben 24 Stunden am Stück gebetet und dann kam der Nächste, hat übernommen, 24 Stunden durchgebetet, und diese Gebetskette ging über 100 Jahre, und in diese 100 Jahre waren drei mächtige Erweckungen in der Welt. In England war eine Erweckung, in den USA waren zwei Erweckungen. Riesenerweckungen. Und durch diese Herrenhuter ist John Wesley zum Glauben gekommen. Auf dem Schiff. Er ging von USA wieder zurück nach England. War schon ein Prediger, nicht erlöst. Er hat noch nicht Jesus gekannt so richtig, er war nur Frommer und war unterwegs. Und die Herrenhuter haben mit ihm gesprochen. Und er hat Jesus dadurch erlebt. Und John Wesley ging zurück und der Herr hat England gerüttelt durch John Wesley. Stellt euch vor, was für eine Auswirkung eine Generation haben kann. Und in diese Generation, von diesen Herrenhuter, ging jeder Zweite in die Mission. 50% von den Leuten. Einfach losgegangen in alle Welt. Sie waren so bereit, sich selber in die Sklaverei zu verkaufen. Es war kein Preis zu hoch für Jesus. Und der alldurchschnittliche Lebzeit, also auf dem Missionsfeld, war 2 Jahre. Das war Durchschnitt, wie lange sie ausgehalten haben, bevor sie gestorben sind. Von Malaria, oder sind sie getötet worden. Aber diese Missionare sind gegangen und die meisten sind nicht zurückgekommen. Aber sie haben einen Preis bezahlt. Und weil sie diesen Preis bezahlt haben, sitzen wir da und haben das Evangelium. Weißt du? Und das bewegt mich so tief, weil ich denke, der Herr möchte uns gebrauchen. Diese Herrenhuter haben dieses Motto gehabt, zum Lohn seiner Schmerzen. Wir möchten Jesus belohnen für seine Schmerzen. Und sie sind da, als die ersten Missionare auf das Schiff gegangen sind, haben sie, ich bin jetzt da gar nicht mitgekommen, aber als die ersten Missionare auf das Schiff gegangen sind, haben sie geschrien vom Boot, als das Schiff losging, zum Lohn seiner Schmerzen, und sind losgegangen. Wenn wir sehen, was andere tun. Vor ein paar Jahren war in China ein Pastor, und junge Leute sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Pastor, bitte bete für uns. Der Herr hat uns nach Moravien geschickt. Der Pastor hat gesagt, Jungs, ich habe kein Geld, ich kann euch nichts geben. Und die Jungs haben den Pastor, den chinesischen Pastor, angeschaut, haben gesagt, wir wollen dein Geld gar nicht. Er hat gesagt, wie kommt ihr dann dahin, über diese Bergpässe, in dieses Land hinein? Und die Jungs haben gesagt, wir haben Füße, wir gehen. Und wir wollen nur deinen Segen, Pastor. Segne uns, dass wir mit dem Segen gehen können. Und der Pastor hat sie gesegnet. Das ist jetzt in unserer Generation passiert. Und ich glaube, dass der Herr in unserer Zeit was tut, aber es braucht unser ganzes Herz. Es braucht, dass wir alles Jesus zu Füße legen. Und dass wir nicht für uns selber leben. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir eine selbstsüchtige Gemeinde. Wir nehmen alles, was Gott uns geben will. Seine Gnade, ja, Herr, gib mir deine Gnade. Deine Segnungen, ja, gib mir deine Segnungen. Deine finanzielle Versorgung, ja, gib das mir. Aber dann, wenn wir für Gott opfern sollen, dann wird es kritisch. Und da möchte der Herr unser Herz berühren. Weil er weiß, weißt du, das hingegebene Leben ist das glücklichste Leben überhaupt. Weil wir sind miserabel, wenn wir das nicht tun. Wir schauen auf die Ergebnisse und wir denken, warum ändert sich nichts? Aber wenn wir es tun, dann sind wir wahrlich glückliche Menschen. Weil wir wissen, wir sind wirklich im Wille Gottes. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Marie Monson. Marie Monson war eine Missionarin aus Norwegen. Und Marie ist nach China gegangen als Missionar, als ein Jahr zuvor alle Missionare von China weggegangen sind. Die haben das Land verlassen in Tausenden, weil die eine so schreckliche Verfolgung ausgebrochen ist. Die Leute haben regelrecht abgeschlachtet. Pastoren wurden öffentlich abgeschlachtet in China. Die haben jeder, der eine Bibel hatte, musste es begraben, dass es nicht gefunden werden konnte. Es war eine ganz schreckliche Zeit und jeder musste fürs Leben fürchten. Und alle Missionare sind aus China weggegangen. Und ein Jahr später kommt Marie Monson nach China und kommt in Shanghai an. Und als sie an der Küste ankommt in Shanghai, ist ein Pastor zu ihr, hat sie abgeholt und hat zu ihr gesagt: Marie, weißt du nicht, du könntest hier sterben. Und sie sagte zu ihm: Ich bin schon in Norwegen gestorben. Und sie, es war ihr kein Preis zu groß für Jesus. Und sie ist dann, hat in China angefangen und hat gedient als alleinstehende junge Frau. Und Gott hat sie mächtig gebraucht. Und wenn du die Chinesen fragst, die heutige Gemeinde, die sagen, dass die Marie Monson, der Fundament gelegt hat für die Erweckung, was jetzt passiert in China. Dieses junge Mädchen, das gekommen ist, wo alle anderen gegangen sind. Weißt du, sie ist nicht umgebracht worden. Sie ging dann wieder nach Hause, nach 30 Jahren Dienst, konnte sie wieder nach Hause gehen. Aber Gott sucht Leute, die bereit sind, jeden Preis zu bezahlen. Und das heißt nicht, dass wir unsinnige Entscheidungen machen, sondern dass wir klug sind, dass wir Gottes Arbeit tun mit allem Verstand, aber dass wir bereit sind, den Preis zu bezahlen, jeden Preis zu bezahlen, dass es wirklich passiert. Und ich glaube, wir haben so viel Gelegenheit in unserer Zeit. Und wir müssen dieses Bestandaufnahme machen und sagen: Hey, das, was wir machen als Missionsarbeit oder Missionsbewegung, ist das wirklich das, was Gott will? Ist das wirklich das, was Gott am Herzen ist? Und weil ich glaube, Sozialprojekte sind gut, aber die müssen immer voll angestrichen sein mit Evangelisation. Es muss, die frohe Botschaft Jesu muss ganz klar rüberkommen. Sonst ist es besser, wir lassen die Projekte. Es muss einfach diese klare Botschaft Jesu rüberkommen. Und wir haben nicht alle Zeit. Und so viele Finanzen gehen in Projekte und Dinge hinein. Und ich denke, Mann, wie viele einheimische Missionare könnten wir aussenden, die wirklich zu den völlig unerreichten Völkern gehen und ihre Leute erreichen mit dem Evangelium. Wir haben Riesenpotenzial. in Somalien, in Äthiopien, in Sudan, in Libyen, in die ganzen Länder, ist ein Riesenpotenzial, wo wenn wir zusammenarbeiten und die Leute befähigen, Mann, wir könnten jede Stamm, jede Nation erreichen in ein paar Jahren. Aber wir müssten da ganz gezielt und ganz konkret dran arbeiten, dass Gott einfach neu was tun kann. Und diese Leute sind bereit zu sterben für das Evangelium. Wir haben letzten Dezember eine Konferenz gehabt, wir haben jetzt so um die 60 Missionare, die wir helfen konnten. Und die waren fast alle da. Und ich habe die Leute angeschaut. Du siehst, Mann, diese Leute, fast jeden Tag sind sie den Tod ausgesetzt, unter so großen Gefahren, aber so fröhlich, und sie erzählen von Zeugnissen. Und dann ein Missionar, er hat 200 orthodoxe Priester zu Jesus geführt. Und die orthodoxe Kirche in Äthiopien, die lehren Zauberei nebenbei auf der Bibelschule. Also es ist ganz die gefürchtetesten Zauberer oder Fluchsprüche oder was auch immer, sind die orthodoxen Priester in Äthiopien. Und dieser Mann hat 200 von diesen Priestern zu Jesus geführt und getauft. Ne? Und diese 200 haben 20.000 Leute zu Jesus geführt. Durch einen Mann. So ein Schneeballeffekt. Und ich denke, Mann, der Herr möchte Großes tun. Und er hat alle Möglichkeiten. Aber er macht es durch uns. Er macht es durch dich. Und er macht es durch mich. Und er möchte Leute in unserer Generation finden, die wirklich bereit sind, den Preis zu bezahlen. Was muss sich ändern? Das Erste ist unsere Botschaft. Ich bin überzeugt, unsere Botschaft in Österreich, in Deutschland, wir müssen wieder zurück zum Kreuz, zum Blut Jesu, das zentrale Botschaft. Wir haben so viel verloren. Wir müssen wieder zurück zu diese fundamentliche Sachen. Wenn wir sogar die Lieder damals waren anders, als wir sie heute haben. Wir haben das Blut macht rein von aller Schuld. Ich lag in Sündenpein und Jesus machte mich frei. Und die ganzen Lieder waren damals anders. Wir haben uns beschäftigt mit der Kraft der Erlösung. Und ich weiß noch, als ich denn meinen Durchbruch zu Jesus bekommen habe, Mann, ich war unter so einer Last von Sünden mit 15 Jahren. Ich hatte niemanden sehr wenig Falsches getan, aber ich wusste, Mann, meine Schuld, die steht vor mir. Ich kann nichts tun. Ohne Jesus geht gar nichts. Ich habe richtig Angst gehabt vor der Ewigkeit. Und ich bin zu Jesus gekommen. Er hat diese Last weggenommen, völlig frei gemacht. Mann, da kannst du singen. Das Blut macht frei. Halleluja. Weißt du, unsere Botschaft muss wieder zurück. Wir müssen wieder zurück zur pfingstlichen Botschaft. Weißt du, dass der Heilige Geist kommt in seiner Kraft und uns befähigt, wirklich das Wunder geschehen, das Zeichen geschehen. Der Herr möchte was Neues tun durch uns, und es ist keine neue Botschaft. Aber weißt du, was so schwirrt, diese Gnadenlehren und Dinge, viel Selbstverwirklichung und was alles Gott für dich tun kann. Mann, es geht nicht um, was Gott für uns tun kann, sondern was kann ich für Gott tun? Halleluja. Herr, wie kann ich dir dienen? Ich bin dein, Paulus sagte, ich bin ein Sklave. Ich bin ein Sklave Jesu. Das war seine Haltung. Wir brauchen eine neue Entschlossenheit. Weißt du, und das hängt zusammen mit unser Glaube. Entschlossenheit und Glaube. Wenn Gott dein Herz füllt mit Glaube. Ich kann dir sagen, du bist bereit, gegen Goliath zu gehen. Du, auf einmal, es kann kein Berg ist zu groß für dich. Wenn dein Herz erfüllt ist mit Glaube, dann kannst du es tun. Und das möchte Gott durch uns tun. Und dann ein gottgegebener Plan, wo wir nicht einfach losschießen und alle jegliche Sachen machen, sondern wirklich mal eine Zeit des Fastens, vielleicht auch wenn es 40 Tage ist, einfach Gott wirklich suchen. Herr, was willst du? Was willst du, dass wir tun? Und wenn wir aus der Gegenwart Gottes unser Plan bekommen und nicht menschliche Strategien, menschliche ausgearbeitete Dinge, sondern was sagt Gott? Wir möchten von ihm hören, weil wenn wir von ihm hören, haben wir 100% Erfolg, weil er steht zu uns. Und das möchte Gott in unserer Zeit tun. Aber Gott sucht solche Menschen, die einfach sagen, Herr, egal was es kostet, andere haben ihr Leben gegeben, aber ich bin bereit, Herr Jesus, einfach dir alles zu Füße legen und sagen, Gott, gebrauch mein Leben. Lass, wenn ich meine Augen zumache, dann lass mich die zumachen und fröhlich sagen, mein Leben wurde richtig investiert für Jesus. Halleluja. Das möchte der Herr an uns tun. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir gehen ins Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, weil du der lebendige Gott bist, der uns so liebt. Und Herr, ich danke dir für meine liebe Geschwister, Herr. So ein riesen Potenzial von Leuten, die dich lieben, die wirklich ein Herz haben für deine Arbeit, für deine Sache. Und Herr, ich möchte einfach bitten, Heiliger Geist, dass du heute Abend jetzt einfach hier durch die Reihen gehst und einfach unser Herz berührst, gerade wo wir sind. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du genau weißt, was du an unser Herz tun willst und musst. Und ich möchte bitten, Heiliger Geist, dass du wirklich die Freiheit hast, heute Abend das hier zu tun. Herr, lass einfach dieser Abend so ein Wendungspunkt sein für uns alle, Herr Jesus. Wo wir einfach auf dich schauen und sagen, Herr, wir möchten, wie Nikolaus Zinzendorf, Herr, ich möchte den Rest meines Lebens alles dir zur Verfügung stellen. Mein ganzes Leben, alles, was ich bin. Und Herr, ich möchte einfach bitten, dass du jetzt einfach wirkst, Heiliger Geist.